Hallo ihr Lieben, kurz in eigener Sache.
Jawohl, am 14. und 15. November halten wir hier unsere HiFi-Schmitz-Erlebnistage ab.
Anmelden dazu könnt ihr euch gerne auf unserer Homepage hifi-schmitz.de unter dem Reiter Veranstaltungen.
Genau. Euch erwarten jede Menge Industriepartner, neue frische Produkte und Workshops.
Und am Ende sogar Live-Musik. Also seid dabei, wir freuen uns auf euch.
Wir freuen uns und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Ein liebes Hallo in die Runde und nach da draußen. Denn heute haben Christian und ich einen ganz besonderen Gast von der Marke Elac hier im Hause. Und zwar den Scarf Kiebach. Hallo Scarf.
Hallo ihr beiden.
Hallo Scarf. Schön, dass du den Weg aus dem hohen Norden hier zu uns nach Koblenz geschafft hast.
Ich freue mich auch. Ja.
Fangen wir einfach mal ganz vorne an mit deiner Personalie. Stell dich doch mal ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du so privat? Und dann natürlich letztlich auch, was ist deine Aufgabe bei Elac?
Also ich glaube, die erste Frage, die man mir immer stellt, wo kommt dein Name eigentlich her?
Oh,
ja. Scarf hat man wahrscheinlich nicht so oft gehört. Es kommt aus dem Altschwedischen. Mhm. Aber sei es drum, bei Elac, was mache ich da? Ich arbeite in Entwicklung, bin Akustikingenieur, betreue aber auch parallel noch unsere ganzen Industriekunden. Also wir machen ja nicht nur unsere eigenen Lautsprecher, was man immer denken könnte, oder auch die Plattenspieler oder was auch immer, sondern wir haben auch verschiedenste Kunden, die gar nicht so bekannt sind, egal ob im Automotive-Bereich oder auf anderer Schiene, egal ob es ein Fernsehgerät ist oder ein Radio. Da sind wir vielerlei unterwegs und supporten andere Firmen. Und
okay.
Das ist so mein Tagewerk. Also von Lautsprecher bis hin zum kleinen, klitzekleinen Lautsprecher, der irgendwo im Fernseher verschwindet.
Aha.
Das ist so mein täglich Brot, okay. Ja.
Wie kommt man zu Elac? Also wie ist so der Werdegang, dass man quasi in der Akustik landet?
Ja, klar, die Geschichte ist lang und schwierig.
Wir haben Zeit. Wir sind ja nicht an Zeit
implementiert. Um mal ganz vorne anzufangen, geboren wurde ich in einem Haushalt, wo mein Vater so als semiprofessioneller Musiker unterwegs war. So würde ich es mal bezeichnen heutzutage. Also war wirklich jedes Wochenende unterwegs. Und ich bin da so reingewachsen. Also ich bin irgendwo zwischen Hammond-Orgel und Fender Rhodes Piano aufgewachsen.
Cool.
Und mir war immer klar, Musik will ich nicht, also Musik machen möchte ich nicht als Beruf.
Mhm.
Aber irgendwas mit Musik sollte es schon werden. So, und dann kam irgendwann die Zeit, wo man größer wurde. Musik war immer ein Bestandteil, vor allem das Musikmachen war immer ein Bestandteil von mir.
Schön.
Und ich wollte irgendwie in die Akustik. Und damals, als ich in die Berufswahl kam, da war so das Thema Mediengestaltung oder halt auch Veranstaltungstechnik. Das war dann, kam gerade so in die professionellere Ebene mit Ausbildungsberufen und war hemmungslos überlaufen. Keine Chance, da irgendwie einen Studienplatz in Hamburg zu bekommen. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich was anderes. Und dann habe ich Elektrotechnik studiert. So, Musik war immer noch parallel da und ich wusste, ich will irgendwo dahin. So, ich habe in Flensburg studiert. Und wie jeder weiß, sind da nicht wahnsinnig viele Unternehmen, die irgendwas mit Lautsprecherbau, vor allem im professionellen Bereich, zu tun hatten. Also wenn man an den Pro-Audio denkt, da muss man wirklich immer in den Süden rein.
Okay.
Das war für mich aber irgendwie nie so eine richtige Option. Also war das irgendwie vielleicht eher nach Dänemark gehen. Und dann kam es durch ein Telefonat mit dem Herrn von Fonar dazu, dass er fragte, sag mal, hast du mal an Elac gedacht? Und ich... Nee, eigentlich nicht. Da wollte ich doch gar nicht hin. Und so bin ich tatsächlich als Praktikant im Studium zu Elac gekommen, bin da geblieben, habe meine Diplomarbeit da geschrieben und bin nie wieder gegangen.
Wie lange bist du jetzt schon da?
Das mag ich gar nicht sagen.
Das heißt, du hast die Einführung vom Jet mehr oder weniger live miterlebt?
Nein, das nicht. Also ich bin jetzt 17 Jahre dabei.
Okay.
Das ist schon ein bisschen was und da ist viel passiert in der Zeit. Aber nein, der Jet, der ist schon weit über 25 Jahre, so, Jahre her. Den habe ich nicht mitbekommen. Und da habe ich halt angefangen, eher als erstes als Elektrotechnik-Ingenieur, habe Elektroplattformen entworfen, kleine DSP-gesteuerte Sachen und so, auch für den OEM-Bereich. Genau, und dann wurde das immer und immer mehr, dass die Akustik dazu kam. So.
Also eigentlich genau das, was du machen wolltest?
Eigentlich schon. Also ich glaube, geträumt habe ich immer von großen schwarzen Kisten.
Ja, so PA.
Jetzt sind genau, jetzt sind es halt hochglanzlackierte geworden.
Ja.
Vom Prinzip, die Akustik dahinter ist die gleiche.
Ja.
Und klar, man wächst da so rein und man lernt das auch echt schätzen, mit wie vielen Leuten man Kontakt hat. Und das ist echt cool.
Ist denn, kann man das jetzt so sagen, die Concentro 807 dein erstes großes Baby bei Elac? Oder ist es zumindest in der Außendarstellung für uns, weil es halt in unser Portfolio passt, der relevante Baustein?
Dazu könnten wir gerade erst erklären, was ist denn 807 Elac?
Das ist der richtige Mann dafür.
Also wir bauen Lautsprecher, falls ich es nicht bemerkt habe. Und genau, also Concentro, den Namen führen wir schon länger.
Ja.
Das war damals zu unserem 90. Geburtstag die Idee, Mensch, wir wollen mal was Ikonisches machen. Etwas, was uns, was zeigt, was wir können, in jeder Hinsicht. Also rein Elektroakustik-mäßig, aber auch vom Design. Irgendwas, was besonders ist. Und die Concentro existiert seit jetzt mittlerweile 10 Jahren und es war Zeit, was Neues zu machen. Wir steuern ganz hart auf unseren 100. Geburtstag zu, den wir in einem Jahr feiern. Und wir wollten sozusagen anteasern, Mensch, es geht in eine neue Richtung. Und die Concentro war genau das richtige Referenzobjekt, um da was zu machen. Und so ist die Concentro M807 entstanden, die wir dieses Jahr das erste Mal auf der High-End vorführen durften. Und ja, ich war damit involviert, logischerweise, aber es ist nicht mein Baby. Denn wir sind immer ein Team. In Kiel sind wir 4 Entwickler. Zwei mit dem Schwerpunkt Akustik, einer eher im Bereich CAD und noch Elektro. Also es sind verschiedene Komponenten, die immer zusammenkommen, aber schlussendlich ist es eine Teamleistung, die sich immer entwickelt. Und da kommt auch ein Design-Team aus Hamburg dazu. Also es sind verschiedene Zahnräder, die ineinander greifen. Von daher, nein, das ist nicht mein Baby, aber ich bin einer der Väter.
Jetzt steht Concentro, aber ja schon seit langem eben da für euren Koaxial-Chassis quasi, was ja früher, ich hatte mal eine 507 VX-Jet. Das ist cool, da war ich ganz stolz. Meine erste große Box quasi, die ich mir gegönnt habe. Vom lieben Peter Bremer, einem Handelsvertreter, den ich damals hatte. Und genau, der VX-Jet war ja quasi dann damals, das war also konzentriert in der Mitte quasi, ein Jet hattest. Damals, glaube ich, Jet 5 dürfte es gewesen sein. Und außenrum dann eben eine Mitteltöne und dann konntest du hinten so eine Schnecke quasi bewegen, also was drehen, und dann hat sich das Ganze entweder wie so ein Trichter weiter zusammengefügt oder ist quasi der Jet aus der Mitte nach vorne geschoben worden. Ja. Dann konntest du mehr Direktschall oder weniger Direktschall erfahren. Und das die 807 hat aber da ja eine ganz neue Art des VX-Systems erhalten. Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, also die Schnecke raus und reinfahren fand ich auch super gerade.
Cool, oder?
Ja, super. Also es ist wirklich so diese absurde Idee, wie man, also die Idee dahinter ist, wir wissen ja gar nicht, wo der Lautsprecher später mal steht. Wir kennen die Wohnzimmer nicht. Ja, mit den Jahren hat man ein Gefühl, wie sieht so ein europäisches Wohnzimmer aus? Aber wir sind in 50 Ländern der Welt unterwegs. Und wir haben keine Ahnung, wie das vielleicht in Japan aussieht oder halt in Korea oder sonst wo. Und da ist es, glaube ich, ganz hilfreich, ein Feature dem Kunden an die Hand zu geben, das es ermöglicht, Einfluss zu nehmen auf die Wiedergabecharakteristik des Lautsprechers. Nicht einfach nur ein bisschen mehr Höhen oder ein bisschen mehr Mitten, nee, sondern was ganz anderes. Und die Concentro, die 507, die du vorhin erwähnt hast, die war genau der erste Schritt dahin. Da haben wir das Patent entwickelt, das patentieren lassen, die Idee einer variablen Schallführung. So, das Ganze wurde mit einer Millimeterschraube über die Rückwand verstellt und dadurch konntest du das Chassis komplett aus der Box rausdrehen. Es sah sozusagen weniger Schallwand, hat breiter in den Raum gespielt oder halt genau das andere. Du hast so im Prinzip eine kleine Schallführung damit gebastelt, wenn du es tiefer ins Gehäuse gezogen hast. Und das funktionierte wirklich gut. Du konntest damit einstellen, wie viel Direktschall und wie viel Diffusschall möchte ich am Hörplatz haben. Möchte ich ein bisschen mehr Atmosphäre haben oder möchte ich eher einen etwas monitorartigeren Sound haben? So, das zog sich dann weiter. Das ging durch verschiedene Iterationsstufen. Es gibt auch noch den Step X-Jet, den wir in der derzeitigen 500er-Linie haben. Die Grundidee ist immer die gleiche, nur wie mache ich es? Das ist immer der Unterschied gewesen. Und dann kam jetzt die besagte Concentro M807 ins Spiel. Und gemeinerweise, die Concentro ist gar nicht das erste Produkt, wo diese Idee sozusagen schon vorkam, sondern es gab, eigentlich sollte es ganz woanders hin.
Okay.
Aber die Concentro ist das erste Produkt, wo sozusagen diese Technologie sozusagen Einzug gehalten hat. Es war klar, wir wollen wieder einen richtig coolen Koax-Lautsprecher bauen. Concentro gibt das eigentlich vor. Ne? Concentro, der Name konzentrisch, zwei Chassis mit dem gleichen Mittelpunkt. Es war klar, wir wollen den Jet in der Mitte haben. Der ist nun mal nicht ganz klein als Hochtöner. Und darum soll ein Mitteltöner sich formieren. Und einen großen Mitteltöner zu bauen, ist immer schwierig. Du weißt nie genau, macht eigentlich die Ecke da hinten links genau das gleiche wie rechts in der Mitte. Und es macht wirklich Sinn zu sagen, ich segmentiere das Ganze in einzelne Bereiche, die ich viel besser kontrollieren kann. In dem Fall sind es jetzt 6 Bereiche. Und dadurch gewinnst du schon mal viel mehr Kontrolle und bekommst mehr Wiedergabequalität am Ende des Tages. also egal in welche Richtung du denkst, Intermodularverzerrung oder was auch immer, da ist ein Sprung nach oben. Okay. Und jetzt ist die Idee, wenn ich schon 6 einzelne Chassis habe, die muss ich doch gar nicht die ganze Zeit gleichmäßig antreiben. Es müssen ja nicht immer alle parallel laufen. Ja, in der Mittelstellung, hinten ist so ein elektrischer Knopf auf der Rückseite des Lautsprechers, da kannst du einstellen, was soll passieren. Und in der Mittelstellung sind alle 6 Lautsprecher aktiv. Das gibt eine gewisse Richtcharakteristik, die ist maximal fokussierend, dadurch einfach, dass der Mitteltöner eine gewisse Dimension hat. Ne? Also je größer ein Chassis, desto mehr Richtwirkung bekommt er. So, und das haben wir da auch. Es sei noch nebenbei erwähnt, diese 6 kleinen Lautsprecher sind nicht ohne Grund so klein und so eng aneinander angeordnet, weil sie sich so akustisch wie 1 verhalten. Mhm. Das heißt, du misst keinen Unterschied, ob es jetzt ein geschlossener Ringstrahler wäre oder halt ein segmentierter.
Verrückt.
Genau, im VXE. Und das Coole ist, wenn du jetzt den Schalter auf der Rückseite nach links oder nach rechts bewegst, dann passiert was. Und zwar werden diese 6 Lautsprecherchassis segmentiert in 2 Dreiergruppen. Mhm. Eines links oder mehr links auf dem Lautsprecher, eine eher rechts. Und dadurch kannst du jetzt anfangen, die Richtcharakteristik zu verändern. Dadurch, dass du auf einmal nicht so ein großes, rundes Chassis hast, sondern ein relativ schmales, kannst du dir schon ausmalen, es spielt einfach breiter in den Raum. Du erzeugst mehr Diffusschall am Ende des Tages. Und dadurch, dass es auch noch asymmetrisch auf der Schallwand sitzt, kann ich auch noch steuern, soll ich mehr nach links oder mehr nach rechts den Schall lenken. Und das gibt dem Kunden ein Feature an die Hand, wo er sagen kann, Mensch, mein Raum ist nicht symmetrisch. Also ich habe nicht den Lautsprecher dastehen und da sind gleich die Wände. Nein, da habe ich vielleicht noch einen offenen Bereich oder so. Und da verliere ich einfach Schallenergie. Und wenn ich am Hörplatz sitze, dann höre ich super viel von da, aber nichts von da.
Ja.
Und mit der Concentro M kannst du sagen, okay, dann nehme ich mir den einen Lautsprecher vor, sage, ich möchte mehr Schallenergie nach dort haben und kannst darauf Einfluss nehmen. Oder andersrum, du hast einen Vorhang da hängen, der einfach viel Schall absorbiert oder ein anderes Möbel oder was auch immer. Das kannst du machen. Oder du sagst, Mensch, ich bin jemand, der einfach Atmosphäre liebt. Ne? Ich will mittendrin sein im Geschehen. Dann kannst du die beiden Knöpfe einfach nach außen drehen, sagen, mehr Diffusschall am Hörplatz.
Große Bühne plötzlich.
Große Bühne, du sitzt mittendrin.
Aber wie macht ihr das? Über Lautstärke? Wie macht ihr das?
Es wird über Pegelverhältnisse gemacht. Das Coole ist, wenn du ein Mikrofon auf die Achse stellst und du misst und du schaltest mal alle durch, merkst du keinen Unterschied.
Wäre ja Sinn der Sache eigentlich, ne?
Also wenn genau, Direktschall bleibt immer gleich. Du hast keine
Meter Abstand oder so, dann oder was?
Ja,
wahrscheinlich. Das, also nah mikrofoniert hast du keinen Unterschied.
Genau, immer wenn du den Direktschall nur betrachtest.
Genau.
Ne? Da hast du keinen Unterschied. Das heißt, am Ende des Tages, du kannst jegliche Schalterstellung kombinieren, weil sich die Klangcharakteristik nicht ändert.
Das heißt, dem einen Array quasi, also von links was weg, das gibt ja dem anderen aber drauf, richtig. Sonst geht's ja nicht.
Genau.
Sonst wär's ja leiser im Mittelton. Okay, verrückt.
Das läuft also nicht über Laufzeiten, über Phasenbeziehungen. Nein, das ist wirklich eine Pegelgeschichte. Und das ist wirklich
cool. Funktioniert hervorragend. Ich hatte ja das Vergnügen, vor einigen Wochen das Video dazu zu drehen. Und dann, klar, musst du dich ja, wenn du dich mit dem Produkt beschäftigst, auch mal hinsetzen und intensiv hören. Und das ist wirklich Wahnsinn, was diese unterschiedlichen Schalterstellungen ausmachen. Also das ist jetzt nicht so ein Müh, wo man sagt, okay, da könnte sich irgendwas verändern, wenn man genau hinhört. Sondern das ist, stellst um, denkst, wow, okay, verstanden, das Prinzip. Ne? Mhm. Und dadurch, dass das ja so einfach ist, ne, ich muss ja keine Jumper ziehen oder sonst irgendwas, sondern einfach klick, klack, kann ich es auch für den einzelnen Song oder für das einzelne Album, was ich jetzt auflege, verändern. Und ich hatte da in dem Video auch gesagt, gibt einen Singer-Songwriter oder sowas, oder ich habe was Größeres und dann möchte ich vielleicht fokussiert den einzelnen Sänger da vor mir auf der Bühne haben, dann stelle ich es enger zusammen. Also in die Schalterstellung rein. Und du hast direkt gemerkt, okay, ne, der ist sehr stark fokussiert, umrissen, super schön. Also das ist wirklich ein Werkzeug, was man sehr einfach und zielgerichtet einsetzen kann.
Absolut.
Ja. Ich weiß noch, wie du das dann beschrieben hast. Und ich habe mir das ja unabhängig von dir angehört.
Ja.
Und kam zu einem anderen Ergebnis. Das ist ja witzig. Ne? Also persönlich nach Empfinden. Das ist ja Sinn der Sache, dass wir es individualisieren können.
Ja, ja.
Nichtsdestotrotz ist es schon sehr feingliedrig einzustellen, sodass du, dass du sehr, also ne, klar, die Unterschiede sind so groß, dass du es hörst, aber es ist schon sehr feingliedrig zu lösen. Und dann sagtest du, zumindest im Vorgespräch, 25 Positionen.
Genau, also jeder Lautsprecher hat 5 Positionen
und
dadurch, dass du sie alle kombinieren kannst, hast du am Tagesende 25 Positionen, die du benutzen kannst. Und ja, natürlich, genau das ist es ja. Das Empfinden von jedem von uns ist unterschiedlich. Ne? Und jeder Raum verhält sich anders. Und die Magie passiert meistens im Mitteltonbereich. Wenn jemand sagt, Mensch, der Bass ist mir irgendwie ein bisschen zu undetailreich, ja, dann geht's an die Mitten. Ne? Also da passiert ganz viel. Und auch räumliche Informationen, klar ist im Hochtonbereich auch einiges los, Aber das meiste passiert im Mitteltonbereich. Und genau da arbeitet dieses Array von 6 Lautsprechern im Bereich zwischen 800 und 3500 Hertz. Da passiert so die Magie. Und das funktioniert wirklich toll.
Cool. Willst du uns nochmal sagen, warum ihr seit dieser langen Zeit auf ein Korg-Chassis an sich setzt? Das hat ja jetzt nochmal einen anderen Grund.
Also die reine Lehre sagt ja, dass es absolut sinnvoll ist, einen Lautsprecher zu haben, der aus einem Punkt heraus spielt.
Ja.
Weil du einfach, wenn du unterm Winkel dann betrachtest, immer die gleichen Bezüge hast. Hast du zum Beispiel, sagen wir mal, wir nehmen den Hochtöner nach links, den Tieftöner nach rechts und dann gehst du mal rum mit dem Mikrofon und dann merkst du, oh, da passiert ja was.
Mhm.
Das willst du aber nicht. So. Deswegen ist ein Korg schon eine coole Sache. Ich persönlich denke immer, ein Korg ist ziemlich langweilig, weil es mir als Ingenieur nicht die Möglichkeit gibt, sozusagen mit Richtcharakteristik zu spielen.
Okay.
Nehmen wir dann mal an, du hast einen Hochtöner und einen Tieftöner übereinander, dann kann ich mit denen ein bisschen spielen.
Mhm.
Ich kann sagen, was passiert denn im Übernahmebereich? Ne? Das habe ich beim Korg nicht. Beim VXE habe ich's. Da kann ich wirklich etwas machen, was normalerweise nicht geht. Und das ist wirklich, das ist das Optimum.
Klingt nach Spielwiese.
Absolut.
Ja. Ich muss da mal gerade dazwischen fragen. Also ich sag mal, bei so einer Produktentwicklung, ich finde das ja immer faszinierend, gibt es immer so, sag ich mal, drei Komponenten. Das ist einmal deine Vorstellung im Kopf, wie so etwas als fertiges Produkt zu klingen hat. Dann gibt es natürlich noch irgendwelche BWLer, die sagen, wir können auf gar keinen Fall über Preis X springen. Und dann gibt es als dritte Variante ja noch den Designer, der sagt, wir wollen das noch wohnzimmerkompatibel machen.
Mhm.
Wie packt man die drei denn zusammen und sagt, das ist das fertige Produkt, damit können wir jetzt starten und so möchte ich es auch haben.
Also das ist ganz unterschiedlich. Und ich glaube, wir sind ja kein Riesenkonzern, sondern wir sind ja eine relativ kleine Truppe. Ich glaube, in einem Konzern ist es immer von oben herab gesteuert. Du weißt genau, wie ist die Strategie.
Mhm.
Natürlich haben wir auch eine Strategie, aber zwischendurch passieren immer Dinge, wo du denkst, könnte man nochmal. So. Aber du fragst es nach dem normalen Zyklus. Normalerweise ist es so, dass Produkte immer für ein gewisses Segment konstruiert werden.
Mhm.
Und das ist klar, wenn du ein Mittelklasse-Projekt machst, ja, das landet im Wohnzimmer. Mhm. Es ist ein Möbelstück. Das heißt, irgendwelche Design-Eskapaden sind da einfach nicht gefragt. Das ist ein What-You-See-Is-What-You-Get-Produkt.
Mhm.
Es darf aussehen wie ein Lautsprecher, es muss aussehen wie ein Lautsprecher und am Tagesende darf es gewisse Dimensionen gar nicht überschreiten.
Mhm.
Es muss einfach allen gefallen. Und es darf auch Leuten nicht nur ein Jahr gefallen, sondern am besten 10 Jahre.
Also sagen wir Solano, Vela.
Was auch immer. Ne?
Schon modern,
so klassisches Produkt.
Aber, genau, modern, aber klassisch noch. Ja,
genau.
Ja,
okay. So, und da weißt du, okay, ich kann mir das erlauben, ich habe die Größe zur Verfügung. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind relativ gesetzt.
Mhm.
Und du weißt auch, ich kann nicht zu große Eskapaden im Bereich Chassis-Technologie machen, weil das wird mir nachher das wird keiner verstehen und das wird auch keiner schön finden.
Mhm. Ein
Kollege von mir sagt immer, Akustik ist hässlich.
Mhm.
Und er hat in gewisser Weise recht.
Muss aber nicht sein, oder?
Denn wenn du versuchst, es wirklich auf die Spitze zu treiben,
okay,
dann entsteht etwas, was dem Auge vielleicht nicht gefällt.
Okay.
Das hat aber nichts zu suchen. So, also versuchen wir wirklich, diesen Kompromiss zu finden.
Ja.
Bei einer Concentro ist der Kompromiss ein ganz anderer.
Mhm.
Denn da ist klar, ich möchte eine Aussage treffen. Ich möchte ein Produkt schaffen, wo jeder erstmal sagt, hä? Wie cool ist das denn? So, ne? Und deswegen war klar, es gab die Idee, wie wollen wir das elektroakustische Konzept stand. Und dann haben wir das sozusagen grob skizziert und haben das dem Designteam übergeben und haben gesagt, okay, das ist unsere derzeitige Concentro, das ist die Concentro S-Linie. So. Irgendwo dazwischen liegt sozusagen das Design, was wir suchen. Mach uns einen Hybriden daraus. Und dann kommen verschiedene Ideen raus und ich finde das immer sehr cool, was dann kommt. Da kommen verschiedenste Konzepte, weil, und das ist der große Bonus, der Chef von dieser Designfirma auch ein HiFi-Begeisterter ist. Das heißt, er ist nicht völlig unbeleckt, sondern da kommt etwas bei raus, wo du denkst, habe ich nicht dran gedacht.
Ja.
So, und dann geht die Iterationsstufe los. Ne? Dann guckst du, will ich das? Kann ich das? Kann man das überhaupt bauen? Bei der Concentro entsteht halt etwas, wo du sagst, das ist eine Form auf einmal von der Schallwand, die kann ich nicht mit einer Oberfräse einfach mal eben hier dengeln. Da musst du auf eine Sechsachsfräse rauf. Die hat aber nicht jeder. Also dann geht das Spiel schon weiter. Wo kann ich das denn bauen? Ne? Und wer hat Lust, ein Produkt zu bauen, was du nicht in tausender Stückzahlen baust, sondern vielleicht in hunderter oder weniger Stückzahlen? Also es sind verschiedene Sachen, die da wirklich abgewogen werden müssen.
Aber es ist bestimmt spannend, so ein Produkt dann halt so von vornherein zu entwickeln mit der Zielsetzung, ja, sich klanglich einfach zu übertreffen am Ende. Das ist ja, muss ja das Ziel sein, es besser zu machen als das, was man schon hatte, ohne jetzt die Wurzeln irgendwie zu kappen. Das ist ganz interessant. In der VX in dem System sitzt der 6er Jet, aber als C. C steht hier für Compact, ist richtig?
Yes.
Ist richtig. So. Ist, glaube ich, zum ersten Mal gekommen mit der 507, korrigiere mich, meine ich, Concentro 507. Die hatte, glaube ich, als erste diesen kleinen. Die großen Modelle hatten damals, glaube ich, noch diese Eier quasi, hatten noch den großen drin. Ne? Ist das dann akustisch cooler, wenn man einen kleineren Hochtöner hat, der den Ring quasi kleiner zieht? Also.
Oh, das ist ganz schwierig. Nein. es ist so, je kleiner ein Chassis wird, desto spannender ist es eigentlich, weil du damit mehr machen kannst. Also je größer ein Chassis, das sagte ich schon, desto mehr fokussiert er. Bei einem Hochtöner möchte ich das eigentlich gar nicht. Unsere Klangphilosophie ist eigentlich, dass wir den ganzen Raum mit ins Klanggeschehen einnehmen. Mhm. Nimm andere Hersteller, wo du ein Hornsystem vielleicht im Hochtonbereich hast. Das ist eine andere Philosophie, aber wir wollen sozusagen wirklich den ganzen Raum mit ins Klanggeschehen einnehmen und damit spielen wir. Das heißt, ja, je kleiner das Chassis, desto mehr kommt das unserer Philosophie eigentlich nahe. Aber auf der anderen Seite, je kleiner etwas wird, desto mehr musst du auch rausquetschen aus dem ganzen System. Also,
Kompromiss.
Da ringst du, ne? Also, ja. Wir bauen verschiedene Air Motion Transformer, wir nennen sie alle Jet-Hochtöner, in verschiedenen Größen. Und wir sprachen vorhin schon darüber, wir sind ja nicht nur im Bereich von Lautsprechern unterwegs, die das Logo ELAC tragen, sondern auch verschiedene andere Sachen. Wir sind im Automotive-Bereich unterwegs. Da sind manchmal ganz andere Formfaktoren gefragt. Und es gibt Produkte, die hat ein Hi-Fi-ist noch nie gesehen, weil sie halt ganz woanders eingesetzt werden. Das heißt, wir bauen Sachen in verschiedensten Größen, mit verschiedensten Anwendungsbereichen. Ne? Und der 6C kam damals in der 507, den haben wir da jetzt wieder gewählt. Weil es super funktioniert, er trägt, wir haben ein patentiertes Verfahren dahinter, sozusagen, wie wir akustische Merkmale im Air Motion Transformer nochmal verbessern.
Okay.
Und es macht einfach Sinn, ihn einzusetzen. Wir könnten den großen nehmen, dann wäre der Ring aber größer geworden.
Ja, genau.
Dann steigt der Abstand der einzelnen Schallquellen zueinander.
Dann misst das irgendwann doch.
Ja. So, und dann geht das schon nicht mehr.
Ja.
Also das ist wirklich ausgeknautscht bis aufs Maximum.
Cool, aber dass das so aufbaut.
Stark, ne? Wie lange dauert so ein Prozess von so einer, ich sag mal jetzt nicht nur von dem VXX, sondern von der Gesamtkomposition dieses Lautsprechers?
Gute Frage, das ist ganz unterschiedlich. Mein Kollege würde jetzt wahrscheinlich sagen, wenn das Thema Farben kommt, dann wird's ganz kompliziert.
Dann bietet ihr einfach alles an. So, das ist ja recht einfach.
Nee, es ist wirklich so, was soll nachher, wie soll ein Produkt aussehen? Welche Farbsprache hat es? Ne?
Ja.
Aber wenn du nach einem gesamten Zeitraum fragst, ich glaube, wir reden von 2 Jahren.
Okay.
Oh, das ist krass, ne?
So hätte ungefähr. Ich jetzt länger gedacht. Manchmal geht es auch schneller. Ja. Also je nachdem, wenn du eine fancy Idee hast, dann musst du erstmal die Idee ja sozusagen dahin entwickeln, kann man das überhaupt fertigen? So, und manchmal liegt bei mir Sachen auf dem Schreibtisch, wo ich weiß, das lässt sich nicht fertigen. Du kannst es nicht toolen, du kannst es nicht in ein Werkzeug packen und nachher springt das fertige Teil raus.
Okay.
Aber wie kannst du es dann neu modellieren? Wie kannst du da was Neues draus machen? So. Also von daher, ich würde sagen 2 Jahre.
Aber man schafft ja wahrscheinlich an vielen Projekten gleichzeitig, oder?
Absolut.
Und das ist natürlich, man kann es ja nicht 2 Jahre nur Concentro
207
entwickeln.
Nein, ist es nicht.
Das ist ja kürre.
Nee, du fängst an, wirklich, du hast eine Idee für die Akustik. Du sagst, hey, das Chassis soll das und das können. Dann fängst du da an. Dann weißt du nachher, okay, du hast eine Gruppe von Treibern, die kann es rocken. Und dann geht's weiter. Wo gießen wir das rein? Welches Design soll es bekommen? So. Also bei der Concentro ist es etwas einfacher gewesen, weil klar war, die und das und jenes Merkmal, das wollen wir alles behalten. Ne? Du hast einfach einen Vorgänger, du willst nicht komplett was Neues machen, sondern du willst die guten, funktionierenden Sachen behalten.
Eine Evolution.
Keine Revolution, sondern wirklich eine Evolution machen. Und da ist es einfach, wenn du jetzt ein ganz neues Produktfeld aufmachst,
sieht
es anders aus.
Was geblieben ist bei der Concentro-Serie, sind ja die gegenläufigen Bass-Chassis. Also quasi ein Push-Pull-Prinzip oder Push-Push, wie auch immer man sagt. Ich habe da immer Push-Pull gesagt, da gab es ein böses Kommentar, das hieß dann
Push-Push,
von mir aus. So, genau, also dass zwei gegenläufige Chassis sind. Das geblieben. Und dann haben wir in Summe ein, was ist das dann für ein System? 4-Wege-System?
Yes,
das ist ein 4-Wege-System, genau. Ne?
Ja. Ich sage immer impulskompensiert, weil es einfach genau das schreibt, was eigentlich passiert. Ne, zwei Chassis, die sich gegenläufig bewegen, wieder ein Fremdwort, die emittieren nur Schall. Also am Ende habe ich nur Schall, aber keine mechanischen Vibrationen.
Ja.
Und da kommt es auch wieder. Du weißt ja nicht, wo der Lautsprecher steht. Also wer sagt dir, dass er nicht nachher auf einem schwimmend verlegenen Holzfußboden ist? Ne?
Ja.
Und wir wollen nicht den Boden zum Schwingen anregen. Na klar, Luftschall regt ihn auch an. Aber wenn der Lautsprecher sich dann noch hin und her bewegen möchte wie eine Waschmaschine, nee, das ist doch bitte nicht das, was wir wollen.
Ja, klar.
Deswegen Concentro, da kannst du einfach Sachen auf die Spitze treiben. Da hast du vielleicht auch ein bisschen Platz. Und ne?
Cool.
Du kannst das dann einfach machen. Deswegen.
Auch mit 67 Kilo. steht das Ding ja auch erstmal gut da. Ne?
Das steht gut da, das ist jetzt noch nichts gegen den Vorgänger, aber ja.
Ja, gut, der Vorgänger.
Ja, vorher war, sackschwer, was haben wir das Ding geschleppt.
Aber das finde ich auch gut, wo du gerade den Vorgänger nochmal ansprichst, die Designsprache. Das erste Modell, die Concentro, war ja schon ein bisschen polarisierend.
Absolut.
Ist jetzt mit der 807, würde ich mal sagen, salopp deutlich wohnzimmerkompatibler geworden.
Ja, und das sollte sie auch sein.
Ja, ja.
Es gab damals eine Designidee für die Concentro. Das wurde dann verfolgt. Man wusste, dass es polarisiert, aber es war auch genau das Richtige. Wir hatten noch nie ein Produkt in dem Preisbereich.
Ja, stimmt, ja.
Und da brauchst du etwas, was polarisiert. Und jetzt der logische Schritt zu sagen, okay, jetzt bringen wir das auf ein neues Level. Vielleicht nennen es Wohnzimmerkompatibel, das mag sein, ja. Das macht absolut Sinn.
Aber die ist super schön geworden.
Also die neue,
wir waren auf der High-End, da haben wir dich ja zum ersten Mal auch gesehen. Yannick und ich waren bei dir im Stand oder bei euch. Und haben uns die Anlage angehört, die ihr dort aufgebaut habt. Und wir haben das hier im Podcast schon in so einem quasi Revue passieren lassen, der High-End irgendwie erwähnt, dass das ein mega Sound war. Da muss ich sagen, hatte sowieso einen gut klingenden Stand. Und dann war die Kombination damals aus der 200er-Serie von T&A mit den zwei Mono-M200 Endstufen und dem DAC 200 als Vorstufe, dem passenden Multiplayer. Das war richtig stark. Und das haben wir aber auch festgestellt, also hier auch im Videodreh vorab und als wir uns dann mit der Box intensiv beschäftigen durften, dass Leistung ist schon da. Also wir hätten gerne Leistung. Das kam uns schon so vor. Wenn wir Verstärker anschließen, der ein bisschen schwächer ist, kam es einfach nicht so auf Tempo, wie sie mit Leistung spielt. Das war gigantisch. Also kam uns das vor, dass dieser richtige Punch und die Geschwindigkeit, die sie dann auf der Hand gezeigt hat, sicherlich auch dieser
schnellen Endstufe dann geschuldet war. Ne?
200, genau, zugute kam.
Also ein bisschen Leistung schadet nie. Aber das gilt eigentlich für fast jeden Lautsprecher. Und natürlich hätten wir ihn mehr auf Wirkungsgrad trimmen können. Aber du bewegst dich immer in so einem magischen Dreieck. Du kannst nicht jedes Ziel erreichen.
Ja, ja, klar.
Du kannst es unglaublich effizient machen, aber dann verlierst du vielleicht die Bandbreite. Das heißt, nach unten, so von daher, die darf gerne Leistung haben, also sie verträgt sie auch. Ich hatte gerade letztens unseren neuen finnischen Distributor da und ich hatte schon ganz böse Erwartungen, weil ich erinnere mich so gut, ich hatte mal eine Delegation aus Finnland da vor Jahren und ich weiß, es war das erste Mal, dass ich den Hörraum verlassen musste, weil ich es nicht ausgehalten habe, weil es so unglaublich laut war. Das fing diesmal ganz gesittet an, aber zwischendurch kam dann doch eine kleine Allüre und er meinte, dreh mal richtig auf. Ja, das kann die. Die verträgt das auch. So. Aber auch da, ne? Jeder hat so seine Präferenz,
wie laut, wie schön. Bei einem Preis von über 40.000 Euro das Paar.
Muss eine Elektronik dran.
Ist das auch in Ordnung? Ja, also absolut. Man darf da erwarten, dass der Lautsprecher, dass einem die Elektronik oder der Lautsprecher einem nicht sagt, wo es so lange geht. Oder er darf das dann sagen, so rum. Ja. Das ist schon okay.
Ja, das stimmt. Gibt es denn aktuell Projekte, an denen du arbeitest, nachdem du ja jetzt mit der 807 abgeschlossen
hast? Ja, die Langeweile bei Ela muss ja riesig sein jetzt nach zwei Jahren 807.
Absolut, also eigentlich koche ich nur Kaffee, aber das habe ich vorher auch schon gemacht. Also, ich trinke noch gar keinen. Also wir steuern ganz hart auf den 100. Geburtstag zu.
Ja.
Und das ist eine einmalige Chance. Ja. Wer kann das schon sagen, 100 Jahre als Firma zu werden? Ne? Und wir sind ein kompaktes Team, aber wir versuchen wirklich ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Klar, die High-End klopft wieder an die Tür und es ist klar, hey, wir wollen da wirklich was zeigen.
Dieses Jahr in Wien?
Dieses Jahr.
Also nächstes Jahr
in Wien, genau. Ja. Und ja, wir arbeiten an verschiedensten Projekten. Verschiedenste Preisgruppen, Segmente, wo wir seit vielen, vielen Jahren nicht mehr aktiv waren.
Okay.
Werden beackert, also ich glaube, es tut sich ein spannendes Jahr auf, wo wir wirklich versuchen, jeden Monat wirklich ein paar Aktionen zu starten, egal ob es der Launch eines Produktes ist oder halt eine Marketingaktion, wo wir einfach zeigen wollen, hey, das ist die Zukunft. So, von daher, ja, ich kann nicht so viel teasern, aber es passieren ein paar witzige Sachen.
Okay.
Absolut.
An der Stelle möchten wir nochmal erwähnen, kommt jetzt drauf an, wann ihr den Podcast hört, aber wir werden die 807 im Laden haben, hier spielbereit an unserem großen Event im November, den 14. und 15., der da heißt HiFi-Erlebnistag in Koblenz. Und da freuen wir uns tierisch, weil da werden wir wieder aus Kiel besucht werden.
Jawohl.
Wenn euch die Marke ELAC noch näher interessiert, will ich das auch nochmal erwähnen, dass wir vor kurzem eine Folge aufgenommen haben mit Björn Johansen, auch aus Team ELAC. Und dann gerne in der Timeline ein bisschen zurückspringen, dann könnt ihr auch diese Folge natürlich gerne euch anhören. Und der wird bestimmt noch mehr zu der History und dem 100. Geburtstag erzählen können.
Das glaube ich auch. Hoffentlich erzählt er nicht zu viel.
Wir hoffen schon.
Ja, schön. Dann können wir fast sagen, wir lassen hier keinen aus dieser Runde, der nicht zum Abschluss seinen persönlichen Lieblingssong, wie auch immer, hier kundgetan hat. Das heißt, auch du musst da durch.
Ich wurde vorgewarnt. Es trifft mich nicht ganz unvorbereitet. Ich habe überlegt, also ich bin ja ein Kind der 80er.
Ja.
So, und wenn man ein bisschen älter wird, dann guckt man mal in andere Zeitbereiche rein. Aber schlussendlich landet man irgendwie immer in den 80ern. Mhm. Und es gab eine Zeit, wo ich musikalisch immer unterwegs war, habe ich immer gedacht, warum eigentlich immer alles auf Englisch? Mhm. Und heute bin ich irgendwo da, dass ich sage, hey, deutschsprachig. Mhm. Was gab es denn alles so deutschsprachig in den verschiedenen Bereichen? Und ich hänge irgendwann irgendwie in den 80ern fest. Mhm. Und es gab so tolle Künstler und Künstlerinnen. Also, und da habe ich mir einen Song rausgesucht, der überhaupt nicht audiophil ist, sondern eher irgendwie mich mitreißt. Mhm. Und das ist von Purple Schulz, Nie genug. Okay. Der ist einfach unglaublich geradeaus. Bass, Gitarre, Hammond, DX7 von Yamaha. Und das nimmt mich einfach mit. Das ist nicht audiophil, aber es hat einfach, da geht was. Cool. Und deswegen habe ich mir den ausgesucht.
Welches Instrument spielst du überhaupt?
Ja, welche musst du, glaube ich, denn?
Welches?
Nein, also meine Hauptinstrumente sind alles, was Tasten hat und alles, was so sich Schlagwerk nennt. Also angefangen habe ich auf dem Schlagzeug und dann kam später
der Vater durch.
Nee, der hat immer Gitarre gespielt.
Ach so. Okay.
Das war nie so meins. Fürs Lagerfeuer reicht das, aber nee, Schlagzeug und Keyboards.
Cool.
Das ist so meins.
Stark.
Und du?
Ich hatte Saxophonunterricht die Tage und habe bin eigentlich bisher bei Coltrane immer so ein bisschen, naja, okay, ist auch weird. Und fand jetzt aber in der Tat, hat ein super tolles Album gemacht und davon habe ich mir eins rausgenommen. Und zwar My One and Only Love, also es ist eine Ballade. Mhm. Wunderschönes Stück, auf dem Tenorsaxophon toll gespielt. Und dann vor allen Dingen kommt auch noch eine ganz fantastische Stimme dazu von Johnny Hartman. Und reinhören, das ganze Album ist toll, ist auch gut produziert. Genau, kommt in die Shownotes.
Sehr schön. Mein Künstler ist diesmal Salvador Sobral, ein portugiesischer Künstler mit dem Song Presagio. Und der hat eine unglaublich schöne Farbstimme, sehr, sehr fein spielen, der nuanciert sehr toll in seinen Songs, ist auch hochwertig aufgenommen. Könnte ich mir auf eine 807 sehr gut vorstellen. Ihr Lieben, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche gibt es wieder was Neues.
Danke,
gut. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Tschüss.
Ciao. Tschüss.